Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Was sagen Sie denn über den Zweck dieser Sache, wenn Sie mal zugeben oder Ihre Experten beurteilen lassen, wie schaut es denn eigentlich aus? Warum brauchen wir denn sowas? Übrigens, solche Verhandlungen wie das, was jetzt TTIP ist, dass Europa und Nordamerika irgendwie sowas ähnliches wie eine gemeinsame Freihandelszone macht, ist uralt. Es gibt es schon seit Jahrzehnten immer wieder mal und ist immer wieder abgebrochen worden, immer wieder abgesetzt worden. Auch Investitionsschutzabkommen waren schon mal in der Debatte, Mai und so, wie die heißen da, mit so einem wunderbaren Namen, alles neu macht der Mai. Das haben sie auch wieder abgesetzt, weil es offenbar immer wieder Interessensgegensätze gab, über die wir dann im dritten Teil reden. Jetzt aber mal zwei Zitate. Das eine Zitat ist der Verhandlungsführer der Europäischen Union, Karel de Gucht, der ist jetzt nicht mehr Kommissar, das wäre der Kommissar, der die Verhandlungsführung für alle europäischen, also EU-Mitglieder gegenüber den US-Verhandlungsführern, der die Verhandlung geführt hat als Verhandlungsführer, der Mann hat folgenden Spruch getan. Vielleicht der größte Wert des Abkommens liegt in unseren Beziehungen zum Rest der Welt. Warum? Weil die Europäische Union und die USA die größten Märkte und die einflussreichsten Standardsetzer der Welt sind. Jeder gemeinsame Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln. Und er kann die Regeln rund um die Welt gestalten, auch in Ländern wie Brasilien, Indien, China und Russland, kürzt man bekanntlich BRIC ab, wo heute Standards typischerweise viel niedriger sind als in den USA und der Europäischen Union. Es geht also bei den Verhandlungen nicht bloß darum, die Wachstumsbedingungen intern, oder nicht bloß im engeren Sinne, Wachstumsbedingungen innerhalb dieser jetzt zusammenzuschließenden Gebiete zu vereinheitlichen. Die sagen ganz offen hin einen gewissermaßen wirtschaftsimperialistischen Standpunkt. Da gibt es Mächte wie Brasilien, Indien, China und Russland, vor allem China, die haben sich doch glatt was rausgenommen, was die Höhe ist. Die haben die Regeln des freien Handels, die gegolten haben am Weltmarkt, deren Führer die Europäische Union einerseits, aber vor allem die USA waren, haben die Regeln glatt dazu missbraucht, sich einen unheimlich großen Teil der Weltproduktion anzueignen und einen großen Teil des Welthandels zu bestimmen. Und da haben sich dabei nur nicht an unsere Regeln gehalten, sondern einfach ihre gemacht. Da ist also ein Aufstieg von einer Macht oder einer mächtigen Gruppe festzustellen, die sie taxieren als, die nehmen uns Wachstum weg, was uns gehört. Die uns, die wir, das sind die Europäische Union und die USA. Das verweist darauf, die haben offenbar ein bisschen Wachstumsnöte. Da will ich jetzt aber nicht übermäßig nachsteigen. Nehmt es einfach mal so weit zur Kenntnis, ihr wisst doch, dass sie seit der Finanzkrise Milliarden, hunderte von Milliarden, Billionen und Milliarden aufgewendet haben, um Banken zu retten, um das Finanzsystem zu retten. Und dann haben sie gesagt, jetzt braucht es aber gescheites Wachstum, was diese unglaublich hohen Staatsverschuldungssummen irgendwie wieder ökonomisch rechtfertigen. Und dieses Wachstum kommt nicht. Seit 2007 bis 2009. Nach dem großen Einbruch. Es ist zwar Wachstum gegenüber dem Einbruch vorhanden, aber es ist nicht so viel Wachstum, wie nötig wäre, nach ihren eigenen Einschätzungen, wie nötig wäre, um dieses Loch, was sie da zu überwältigen haben, nämlich den Vorgriff, die staatlichen Verschuldungen, der Vorgriff, die sind ja alles künftige vergrößerte Kapitalsummen, diesen Vorgriff auch mal ökonomisch zu unterfüttern durch ein ordentliches Wachstum der Wirtschaft, die halt dann nicht bloß Zahlen wachsen lässt, sondern auch wirklich verdiente Zahlen, nicht bloß spekulativ entworfene Zahlen, sondern tatsächlich realisierte Zahlen, realisierte Bilanzen. Von der Not kommt es her. Aber die Not hat für sich allein noch gar nicht ausgereicht. Wenn der Karl de Gucht sagt, wir müssen vor allem Maßnahmen an dem Punkt China und Indien und andere Aufsteiger. Über die Frage, was die uns, den uns sage ich jetzt nicht, weil ich da mich selber dazu zähle, sondern das ist ja indirektes Zitat, die, was die uns an Wachstum wegnehmen in der Zukunft, das können wir dazu führen, dass die dann die Maßstäbe vorgeben, wie künftig gewachsen wird. Das ist das nächste Zitat, was ich habe. Das ist ein Zitat aus Amerika. TTIP wird die Regeln für die ganze Handelszone setzen, darunter alles von Regeln für Staatsbetriebe über geistige Eigentumsrechte, das ist die Patentfrage und so weiter, aber nicht bloß das, bis zu staatlichen Subventionen. Also das ist zum Beispiel, was in Europa stattfindet bei Airbus, dass da so eine ganze Industrie in den letzten 20, 30 Jahren hochgepäppelt worden ist mit Staatssubventionen. Wer einer so großen Handel- und Regelungszonen, die die Bedingungen dafür setzt, wie Nichtmitglieder Zugang dazu haben. Also wie kommen Nichtmitglieder, das wären die Inder und die Chinesen, was für Bedingungen setzt man denn denen, damit sie Zutritt haben zu unserem großen Doppelkontinent, Nordamerika und Westeuropa, Europa. Mit einer so großen Handels- und Regelungszone, die die Bedingungen dafür setzt, wie Nichtmitglieder Zugang dazu haben, jetzt denken Sie auch gleich an das, nicht bloß Bedingungen für Zugang, sondern wenn Sie sich nicht daran halten. Und die Strafen, wenn Sie die Regeln nicht einhalten. Was heißt die Regeln nicht einhalten? Wenn Sie so wirtschaften, wie Sie es von sich aus die Regeln gesetzt haben, das ist dann glatt ein Vergehen gegen unsere Regeln. Also es geht darum, machen wir schnell fertig, werden Amerika und Europa die Regeln für den globalen Standard freier Marktwirtschaft setzen. Also mit einer solchen großen, doppelt so großen Freihandelszone wie Westeuropa oder Nordamerika, bevölkerungsmäßig zumindest, mit einer doppelt so großen, die mindestens den halben Wertschöpfungsprozess der gesamten kapitalistischen Weltwirtschaft zustande bringt, mit der können wir so einen Druck aufbauen, dass wir die Regeln setzen für wie gewirtschaftet wird. Die Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen China und anderen Ländern wird getrübt durch Klagen über Dumping. Also die bezahlen ihre Leute noch schlechter als die unseren. Unsichere Produkte. Wie gesagt, da kann man immer den Vergleich machen. Wir kennen es ja bei uns auch. Da ist auch manches ganz schön schädlich. Aber da kennen Sie Schlimmeres. Vor allem, wenn es billiger ist und wenn es Ihnen Marktanteile abnimmt. Anhalteverletzungen geistiger Eigentumsrechte. Mit nur marginalen Folgen für Peking. Also mit nur kleinen Folgen für Peking. Die Schaffung eines massiven Handelsblocks hat das Potenzial, diese Dynamik zu ändern. Ein robustes, kennen wir von robuste Friedenssicherungsmaßnahmen, ein robustes TTIP-Abkommen bevorzugt US- und EU-Firmen, stärkt ihre Konkurrenzfähigkeit und steigert ihren Marktanteil. Chinesische Produkte im Wert von Milliarden Dollar würden weniger wettbewerbsfähig auf den US- und EU-Märkten. Chinas Exporte könnten im eigenen Land blockiert werden. Die interessiert an dem ganzen Schund, den die bezahlen, nicht der Schund, sondern die Marktanteile, die es ihnen kostet. Und dagegen möchten sie Schranken setzen, indem sie, die Europäer und die Amerikaner, sich zusammentun und sagen, an diesem größten Wachstumsmarkt der Welt könnt ihr euch bloß beteiligen, wenn er unsere Regeln akzeptiert. Was folgt daraus? Was ist da eigentlich los? Offenbar ist es gar nicht so, wie man immer denkt oder wie man denken soll, wenn man zur Zeitung liest, Wirtschaftsteile und so. Worauf soll es denn eigentlich gehen? Na, es soll halt ehrlich geforscht werden und dann gehört ein Patent und dann wird es eingehalten und dann wird Maschinen gebaut und produziert. Und alles geht wunderbar ehrlich zu. Dieses ehrlich, das sind in Wahrheit die Regeln, die in Europa und in Amerika seit längerer Zeit gelten. Weil alles, was dann die Chinesen oder die anderen, die eben nicht so produktiv sind, die erst anfangen, kapitalistisch sich zu entwickeln, Das wird dann alles als unehrlich, als Schmutzkonkurrenz erklärt. Es geht also darum, Staaten wollen nicht bloß dafür sorgen, dass bei ihnen möglichst viel Wachstum passiert. Sie wollen auch dafür sorgen, dass Regeln existieren oder Regeln eingehalten werden fürs Wachsen, die ihren Laden, also ihre Standorte bevorzugen. Das kann man in beiden Zitaten, entnehmen. Wenn wir die Regeln setzen, sind es für uns nützliche Regeln. Wenn die Chinesen die Regeln setzen würden, wären es für die Chinesen nützliche und vielleicht für uns schädliche. Also sind unsere Regeln für uns nützlich und für die Chinesen weniger nützlich, vielleicht sogar schädlich. Das ist diese amerikanische direktere Ansprache. Ja, und wie kommen Staaten auf den Standpunkt zu sagen, nicht bloß wir brauchen Regeln, sondern auch die Potenz dazu haben, Regeln zu setzen. Das wäre dann der Übergang im nächsten Punkt. Aber jetzt erstmal noch dazu, zu dem kurzen zweiten Teil. Fragen, Nachfragen. Und dann hätte ich da noch einen Zusatz dazu. Nämlich, es gibt auch einen kleinen Hinweis auf, was die Substanz dieser Regeln ist. Aber erst einmal von euch gibt es da Fragen jetzt zu den vorgelesenen Zitaten beziehungsweise zu meinen Kommentaren dazu. Ja gut, dann komme ich zur Substanz der Regel. Da gibt es nämlich eine ganz bestimmte Regel oder eine ganz bestimmte Tendenz der Regeln angesprochen. In den Ländern der Europäischen Union, vor allem in den führenden Ländern, Deutschland und so, und in den USA, die zeigen sich nicht bloß dadurch aus, dass sie halt schon seit längerer Zeit industrialisiert sind, als kapitalistisch industrialisiert sind, als zum Beispiel Indien und China. Oder überhaupt kapitalistisch industrialisiert sind im Unterschied zu Russland, die bloß sozialistisch, realsozialistisch waren. Die zeigen sich vor allem dadurch aus, dass sie auf allen Gebieten, in allen Branchen, jeweils den Markt führenden Kapitalgesellschaften haben. Automobilbau. Da streitet sich eine japanische Firma, Toyota, die eine amerikanische Firma, General Motors, entthront hat, jetzt mit VW um den künftigen Platz, wer ist der Erste, wer ist der Zweite. Es gibt auch in China Firmen und in Indien, die sind aber alle unter ferner Liefen. Und so können wir jetzt alles durchmachen, kann man sich jetzt sparen, alle Branchen durchmachen, überall sind entweder europäische oder amerikanische Aktiengesellschaften, nicht bloß was den Umsatz betrifft, sondern vor allem was die Kapitalausstattung betrifft, von dran. Jetzt nehmen wir mal das Ehrlichkeitsargument oder das Unehrlichkeitsargument gegen die Chinesen. Die kupfern zum Beispiel Patente ab, verstaatlichen die Firmen, die alten sozialistischen Betriebe, VEBs, nicht, die Konkurrenz nicht aushalten, sondern lassen sie staatlich, subventionieren diejenigen, die am Weltmarkt erfolgreich sind, indem sie die Arbeiter dort dazu erpressen, zu kümmerlichen Löhnen zu arbeiten, Dumping. Was sieht man denn da dran? Bei den Patenten. Sie klauen der deutschen wunderbaren Maschinenbauindustrie die Blaupausen und bauen es einfach illegal nach. Was ist da illegal dran? Nur das europäische oder amerikanische Gesetz, nicht, dass Erfindungen immer auf alle Ewigkeit dem gehören, der sie erfunden hat, sondern ungefähr 5 bis 10 Jahren. 5 bis 10 Jahre hat die Firma, die es erfunden hat, oder das Subjekt, was erfunden hat, das kann auch mal ein Einzelmensch sein, ein monopolistisches Umsatzrecht. Entweder es macht ganz allein das Geschäft oder wenn andere das Geschäft auch machen wollen mit dem hochproduktiven Apparat, dann nur gegen Lizenzen. Sodass denen gewissermaßen ein Teil des Gewinns gleich mal abgesteuert wird, wenn sie genauso produktiv sein wollen wie man selber. Das verweist darauf, diese Kapitalgröße, über die die verfügen, das ist offenbar das Mittel, was man braucht, um die fortschrittlichsten Patente und die produktivsten Maschinen hinzukriegen. Und vor allem dann, wenn ein anderer einsteigt in den Markt, zum Beispiel mit dem sogenannten andrückigen Dumpinglohn, sogar noch die Dumpinglöhne der Chinesen unterbieten kann, weil sie so hochproduktiv sind, dass sie zwar teure Arbeiter haben, aber so wenig davon brauchen, dass die Lohnstückkosten trotzdem geringer sind. Das ist alles eine Folge davon, dass man über Kapital verfügt, was jederzeit habbar ist, was offenbar auch dann verfügbar ist, wenn sie selber noch gar nicht verdient haben, sondern über Kredit sich beschaffen müssen, auf dem Gebiet unschlagbaren Märkten, Finanzmärkten Europas und Nordamerikas. Ja?
Die auch über die Kapitalgröße verfügen, nicht nur über Produktivität die Arbeit billiger zu machen, sondern über entsprechende Organisationsformen auch die Löhne zu senken, dass es nur so kracht. Guckt euch an, was Daimler gerade wieder an Programm aufgelegt hat. Outsourcing, Leiharbeiter, lauter so ein Scheiß. Also nicht nur über ihre großartige Produktivität, auch in unmittelbar, was die Arbeiter bezahlt kriegen, steigen sie in die Konkurrenz ein und sagen, so billig wie die Chinesen, kriegen wir unsere auch noch hin. Sogar das machen sie.
Also dieses Argument ehrlich, mit hoher Produktivität arbeiten und Subvention ist bäh, da nehmen Sie einfach Maß an Ihren Gebräuchen, wie Sie es hierzulande eingerichtet haben. Und bei den Patenten genauso. Da nehmen Sie Maß an den Regeln, die Sie Ihren Kapitalisten gegeben haben. So wird bei uns gewachsen. Und da haben Sie auch sogar von wegen geistiges Eigentum ist doch eigentlich ein lebenslängliches Eigentum. Überhaupt nicht. Da haben Sie auch noch den Standpunkt. Erstens mal soll derjenige, der es erfunden hat, einen gescheiten Reibach machen, dass möglichst viele was erfinden wollen. Da brauchen Sie mal ein paar Jahre, wo Sie es exklusiv nutzen dürfen. Oder die Konkurrenz dafür zu zahlen hat. Aber zweitens, das soll doch keine Wachstumsbremse auf Dauer sein. Die anderen sollen doch dann auch mal die Möglichkeit haben, das auch anzuwenden und damit sich das verallgemeinert. Deswegen läuft das Patent auch wieder aus. Also das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass wenn einer was erfunden hat, dann kann er sein Leben lang die Däumchen drehen. Nach 5 Jahren oder 10 Jahren ist vorbei. Also das merkt man, das sind einfach die Regeln, die gesetzlichen Regeln, die bei uns im Laufe der Zeit die Staaten entwickelt haben bei der Regulierung ihrer Konkurrenz, die sich bei uns bewährt haben, also in Nordeuropa, Nordamerika, Nordwesteuropa, die sich bei uns bewährt haben, als so wächst man in die Größenordnung rein, dass man den Weltmarkt beherrscht. Also wollen Sie auch diese Regeln den Chinesen und den Indern aufzwingen. Dazu noch Fragen oder Zusätze?
Ich kann dazu nur sagen, auch dieses Recht auf geistiges Eigentum bei uns hier in den angeblich so geordneten Verhältnissen durchsetzen zu wollen, erfordert selbst schon einen riesen Kapitalaufwand. Wer die Idee hat, hat aber das Kapital nicht, dem nützt seine Idee gar nichts, weil er sich den Schutz nicht leisten kann, um praktisch sein Recht auf sein Recht überhaupt zu pochen.
Richtig.
Das Eigentum hat nicht der Geist, sondern das Geld.
Der grausigsten Umgebung, die man in Deutschland erleben kann, ist ein Ausflug nach München aufs Patentamt zu machen.
Allein die Vorschüsse, die es braucht, wenn man was erfunden hat. Also man muss ja erstmal was erfinden, dazu braucht man Maschinerie. Das hat man auch nicht so einfach im Keller stehen. Da braucht man natürlich auch einen industriellen Betrieb, in dem man dann das entwickelt und so weiter. Das hat der Erfinder ja gar nicht, das hat die AG. Da ist der Erfinder ja gar nicht als Erfinder tätig, sondern als Angestellter seiner Firma, die dann auch Eigentümer seines geistigen Eigentums ist. Also die Eigentümer des geistigen, nicht seines Eigentums, seiner geistigen Produkte wird. Da gibt es dann wieder Sonderregeln, brauchen wir jetzt nicht weiter einzugehen, ist richtig. Auch bei uns ist nicht der Erfinder derjenige, der was davon hat, sondern der Eigentümer der Erfindung. Und wenn man Leute für sich erfinden lässt, dann ist man auch Eigentümer von deren Erfindungen. Der Antrag an die, dass er Patent wird, kostet wieder einen Haufen Vorschüsse, hat der Hans gerade schon gesagt. Was man alles an Anwälten braucht, sind die bestbezahlten Anwälte, die Patentanwälte. Was man als Vorschüsse schon hat, es gibt viele kleinere Firmen, die sich das sparen, weil sie den Eindruck haben, so viel Umsatz haben sie gar nicht, dass sich das lohnen würde, was sie als Vorschuss leisten müssen fürs Patent, damit sie weiter Patent wird. Also es ist sehr richtig, man merkt selbst diesen Fairness-Regeln an, woran sie Maßnahmen, was ihr Zweck ist.
Das noch als Ergänzung. Und der Grund, das hat der Theo vorhin gesagt, die sind doch gar keine Fans des geistigen Eigentums, sondern die sagen, das ist auch schon wieder ein Mittel fürs Wachstum. Machst du ein Patent, musst du es veröffentlichen, dann machst du es jedem zugänglich. Damit kann jeder sich überlegen, ob er die Lizenz nimmt oder nicht nimmt, was es ihn kostet und so weiter. Und die Hürden sind so hoch, weil sie sagen, es soll doch nicht jede scheiß Idee zum Ausschluss werden, dass ein anderer damit nichts anfangen darf. Das muss sich einer leisten können. Der muss Kapital dahinter stehen und nicht Geist. Das ist alles vom Standpunkt Mittel fürs Wachstum aufgemacht und nicht, ob er eine Idee hat, dann muss man ihn aber schützen.
So, ja?
Vielleicht noch zu dem Punkt ehrlich. Weil ehrlich, das ist ja eine moralische Würdigung von anständig sind wir hier und die Chinesen, das sind nicht Hunde, das weiß man ja. Also auf der Ecke der moralischen Würdigung, denke ich, glaubt vielleicht auch noch das, dass doch hierzulande das gleiche Interesse bei jedem Unternehmen vorhanden ist und das heißt dann Betriebsspionage, das ausgeführt wird, organisiert. Und ist kenntlich an allen Ecken, schon mit dem Patentschutz ja auch kenntlich, dass es Interessen gibt, die das gerne haben würden. Und deswegen auch das ganze Vorschriftenwesen ist ja ein einziges Zeugnis davon, dass genau das Konkurrenzinteresse der Grund ist dafür, dass man lieber jetzt als gleich jedes, was da neu auf die Welt kommt, selber für seinen Konkurrenzerfolg nutzen möchte. Und deswegen je nach eigenen Mitteln alles dafür tut, bis ins Kriminelle. Alles dafür tut, an die Zellen zu kommen. Also von wegen, die Chinesen sind link und wir sind sie ehrlich.
Ich hatte mal was Gefährliches, man sagt bis ins Kriminelle. Weil die Kriminalität gehört sowieso zu jedem Gesetz, zu jeder gesetzlichen Regel. Aber die gesetzliche Regel selbst einzuhalten, die garantiert schon, das ist das, worum es geht, die garantiert schon den Vorteil, den die maßstabsetzenden Staaten in Westeuropa und in Nordamerika haben wollen. Maßstäbe, die bei uns hier gelten und die den Ländern, die am Weltmarkt auch große Nummern werden wollen, vorgelegt werden als Eintrittsbedingungen für unseren Markt. Das muss man immer dabei denken. Also es geht jetzt nicht um kriminell oder nicht kriminell. Das ist sowieso ein Maßstab, der allein schon daran merkt man schon, wir gehen ins andere Land und aus den Sachen, die bei uns kriminell sind, dort sogar, das heißt es in China, so ehrt man den Meister, dass man ihm nachmacht. Das ist dort im konfuzianischen Weltbild ist das kein geistiger Diebstahl, sondern eine Ehrung.
Also jetzt zu dem Punkt, dass der dann auch vom Tisch ist. Der Hammer sieht so aus. Es soll in Zukunft gelten, dass nur wer in Amiland und Europa, beim Europäischen Patentamt, Patente angemeldet hat, den Schutz des geistigen Eigentums genießt. Wer das nicht hat, genießt es auch nicht. Da darf jeder vom Chines abkupfern, wenn die nicht hier das Patent anmelden. Verbrecher sind die Chinesen, die sagen, hast du bei uns ein Patent angemeldet? Die stellen sich einfach auf denselben Standpunkt und sagen, bei uns gilt das. Und jetzt soll gelten, der Schutz des geistigen Eigentums ist eine Leistung dieser TTIP-Organisation.
Vielleicht noch ein Punkt, also auch noch weit legaler als das Beispiel. Da übernimmt eine chinesische Firma irgendein Hightech-Unternehmen in Deutschland. Schon liest man in der Stuttgarter Zeitung, die haben das bloß übernommen, um die Patente zu klauen.
Genau.
Die haben es gekauft, bitte sehr. Ja? Wenn eine andere deutsche Firma die aufkauft, dann heißt es nicht, die Firma B Cloud beklaut die andere, die hat die gekauft, dann können natürlich nicht bloß die Maschinen, sondern auch die Blaupausen. Sogar die Projekte, die noch gar nicht keine Patente sind, auch die können ihr, alles gehört ihnen, den Käufern. Kommt der Chines, denkt, er macht dasselbe wie die inländischen Konkurrenten beim Aufkaufen ihrer Konkurrenten und schon ist er Verbrechen. Noch nicht staatlich, aber jedenfalls vom moralischen Maßstab aus. Aber die Staaten sehen so ähnlich. Deswegen machen sie nämlich dann Regeln auf, die sagen, ein Transfer dieses geistigen Eigentums in Länder, die nicht zu der Zone gehören, soll reguliert werden, soll unter Aufsicht gestellt werden. Nicht überhaupt verboten, unter Aufsicht gestellt. Das ist so wie, das kennt man bei Kunstwerken, berühmte deutsche Kunstwerke im Kölner Dom, dürfen nicht einfach abtransportieren. Dann muss man eine Genehmigung vorher haben. So ungefähr werden die Errungenschaften der schwäbischen Maschinentüftler dann geschützt gegen chinesische Langfinger, die aber nichts weiter als lange Finger haben, als ein Konto, wie andere auch. Also so jetzt einmal so weit vielleicht, wenn er noch weitere Fragen dazu hat, vor allem Fragen zu dem Punkt, dann kann man die jetzt hier erklären. Da braucht man später nicht nochmal drauf zurückzukommen.
Ja? Ich würde da noch was ergänzen. Sie haben vorhin in Ihrem Nebensatz gesagt, dass bei diesem TTIP-Abkommen auch staatliche Subventionen abgeschafft werden sollen, möglichst weitgehend. Wenn ich das richtig verstanden habe, so habe ich es auch gelesen. Dagegen ist vor allem jetzt im Bereich vom Deutschen Musikrat, vom Deutschen Kulturrat und dann auch im Zusammenhang mit dem DGB war das, glaube ich, sind jetzt die ersten Stellungnahmen da, wo eben einfach nochmal dargestellt wird, dass wenn dieses tatsächlich zu diesem TTIP kommt, mit diesen Inhalten, dass es eben auch bedeutet, dass es jetzt im Bereich Kunst und Kultur wird es keine Hochkultur mehr geben, weil wir wissen ja, dass alle Theaterplätze und alle Staatstheaterplätze mit 90 Euro pro Platz subventioniert werden. Es wird keine staatlichen Museen mehr geben, es wird keine staatliche Film-, Kunst- und Musikförderung mehr geben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, worüber sich vor allem die Kulturszene jetzt langsam mit dem Thema TTIP beschäftigt. Und das halte ich eigentlich für extrem wichtig. Man muss sich einfach auch klar machen, jetzt wieder runterbrechen auf mich selber. Was bedeutet das denn eigentlich?
Ja, nimmst du mal im Rahmen von TTIP ernst. Erstens, die Angeberei. Wir Hochkultur, die Hollywood.
Das habe ich gar nicht gemeint.
Die zweite Abteilung. TTIP ist ein Investitionen- und Handelsabkommen. Wenn eine Stadt ihr Theater subventioniert, wie sollen die überhaupt davon betroffen sein?
Sei denn, sie hat es schon kommerzialisiert. Also dann ist aber das Theater schon ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, damit ja schon.
Ja, eben. Dann ist es doch schon abgenabelt von der öffentlichen Unterstützung. Na klar, also so wie die Musicals, die da in Stuttgart stattfinden, so weiter. Die kriegen ja keine staatliche Subvention. Wenn der Scheiß zum Geschäft wird, dann muss er sich selber tragen, ist immer das Argument. Ansonsten, wenn irgendwelche Städte ihr Theater subventionieren oder Länder ihre Bibliotheken oder sowas, ist doch gar kein Gegenstand eines internationalen Handels.
Also welcher amerikanische Investor wird geil drauf sein, dieses schwarze Loch Stuttgarter Staatsoper zu subventionieren, zu übernehmen, wenn da jeder Platz von 90 Euro subventioniert wird. Das heißt, würde man die 90 Euro als Eintrittskarte verlangen, dann wäre es überleert, das Ding. Da wären bloß ein paar drei Kapitalisten, wenn nicht mehr drin hocken. Also das ist doch gar keine Investitionssphäre. Und wenn sie es wirklich überkaufen, dann, man kennt die Amerikaner, dass wenn sie was machen...
in diesem Abkommen, wenn da drin steht, dass die Subventionen zurückgefahren werden sollen, und zwar
sowas, konsequent. Sowas wie Airbus war.
Also nur man, Subventionen für Wirtschaftsunternehmen.
Natürlich, wenn man die Konkurrenz gegen andere Unternehmen in anderen Staaten aufmachen will, indem man überhaupt erst was hochpäppelt, was von sich aus die Konkurrenz erst noch gar nicht bestehen würde. Da mahnen sie hierzulande, wäre man damit.
Bei uns für jede kleine Theatergruppe, die ohne Subventionen doch gar nicht leben kann.
Tritt die gegen Hollywood an.
Das hat doch mit Hollywood überhaupt nichts eben zu tun, sondern das heißt doch einfach, dass wenn ich rede auch gar nicht von Hollywood, ich rede davon, dass wenn Subventionen generell unter den Hammer kommen, dass tatsächlich man eben wissen muss,
aber
dass
das sind, auch sowas bedeutet. Aber das sind Erfindungen, dass Subventionen generell unter den Hammer kommen. Okay. Subventionen fürs Geschäft. Das ist ganz was anderes als wir machen einen Strickkurs.
Ja, aber da gehört ja. auch, auch dazu, wie geht der Staat mit seinen Institutionen um? Und das politische Ziel ist doch ganz explizit, unsere Staaten schwächer zu machen.
Was zu machen? Staaten schwächer?
Unsere staatlichen Bereiche schwächer zu machen, den Staat ärmer zu machen.
Von wem ist das das Ziel?
Von wem ist das das Ziel? Von Europa?
Aber sicher. Sämtliche Schließung von Schwimmbädern, von Bibliotheken, Streichen, von Schuldingen und so weiter. Das ist doch, der Staat wird doch geschwächt bei uns immer mehr.
Da würde ich doch auf die Reihenfolge achten. Die Schwimmbäder wurden geschlossen, bevor über sowas wie TTIP überhaupt gesprochen wurde. Das ist alles Leistung des hiesigen Staates, die Kulturförderung auch mit dem Rotstift zu betrachten und Aufwendungen für öffentliche Bedarfe unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung zusammenzustreichen, bis jede Straße Löcher hat. Das ist doch nichts, was jetzt unserem Staat in Tüdelchen von außen aufgenötigt würde, sondern offensiv verfolgtes Programm. Da werden Orchester zusammengelegt, es werden Orchester geschlossen.
Nein. Ist nicht genau dieselbe, weil hier, wenn du dir anhörst, warum sie das machen, diese ganzen Streichungen, von denen du redest, warum? Um den Staat zu stärken.
Das behaupten sie schon.
Ja, um den Staat zu stärken. Der braucht sein Geld für Wachstum ankurbeln, für alles Mögliche, aber nicht für so ein Killerfit. Der kann die Steuer nicht erhöhen, die Kommune dringend brauchen würden, weil das schwächt die Wachstumskräfte dieses Standorts und lauter so ein Zeug. Das ist alles, das müssen wir bleiben lassen. Da darf man kein Geld ausschmeißen, weil unser Standort wachsen muss. Und dieses Wachsen, dafür machen sie TTIP. Und nicht, um schwächer zu werden.
Ja, das ist die gleiche Richtung der Deregulierung. Das ist die gleiche Intention. Ja. Der Staat darf nicht lenken.
Ja, aber die Intention ist wirklich, wenn der Staat es selber macht, ist jetzt einmal ganz plakativ gesagt, kein Geld für was die Leute gern haben oder brauchen, zum Fenster nachschmeißen, wenn es der Wirtschaft nicht nützt. Das machen sie schon lang. Das wird alles Mögliche privatisiert. Das fängt mit der Post an und hört mit der Oper auf oder was weiß ich, und der vielleicht nicht. Aber Theater oder Konzert.
Es werden die staatlichen Gelder umgelenkt von der Bevölkerung zum Kapital.
Ja,
zum Kapital nutzen.
Da ist doch der Zweck nicht Schwächung vom Staat. Da sagt er sich, um solche Pinsel zu kümmern, ist es Schwäche eines Staates. Das soll er völlig schließen.
Mit Hilfe des Kapitals ist der Staat tendenziell immer wieder schwächer.
Und wieso das?
Schritt für Schritt schwächer, weil er nur noch Gehilfe des Kapitals ist und nicht mehr lenkendes Instrument.
Also, ich würde mal sagen, nicht lenken ist gar nicht die Alternative, sondern so gestalten, dass ein Bereich, der früher staatliche Mittel absorbiert hat, künftig welche einspielt. Die ganzen Privatisierungen sind doch nicht vollzogen worden, um dem Kapital Kohle in den Arsch zu blasen, sondern um eine Einnahmequelle für den Staat zu werden. Dafür hat er sie getrimmt, fit gemacht, hat die Telekom ausgestattet, hat über Lizenzversteigerungen das ganze Zeug rentabel gemacht, was diese Staatsfirma von sich aus im Leben nie war und geworden wäre, ohne diese Unterstützung. Und dann wird aus dem ein Geschäft. Und Geschäft ist die Quelle, an der der Staat sich bedient und sich stärkt. Und es ist das Gegenteil von schwächer wird. Und er ist insofern nicht Büttel des Kapitals, sondern derjenige, der es unterstützt und fördert, um von ihm zu profitieren und nicht umgekehrt.
Also wenn die öffentliche Infrastruktur verkauft wird an Private, dann ist das kein Mittel, womit der Staat stärker wird, sondern damit wird er schwächer.
Er ist doch kein Autofahrer. Der Staat ist die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft. Und wenn mit Straßen Geld verdient wird, dann fließt ein Teil dieses Geldes per Steuereinnahmen wieder bei ihm ein. So einfach ist dieses
was meinen Sie denn mit Geflecht? Schwächer? Ich weiß nicht genau, was Sie mit Schwächer meinen. Er erfüllt weniger Aufgaben.
Das
hat ja nichts mit Schwäche zu tun, sondern das ist ja eine bewusste Kalkulation.
Natürlich.
Wo er sagt,
dafür, bloß dafür, dass die Briefe pünktlich ankommen und die Briefträger, was weiß ich, so und so viel verdienen. Dafür schmeiße ich mein Geld nimmer raus. Ich habe was Besseres mit meinem Geld vor.
Warum wird privatisiert? Warum privatisiert der Staat die Unternehmen und die Firmen? Ganz einfach. Weil er sich der Verantwortung nicht mehr stellt und sagt, das macht mal die private Firma und verdienen tun nur die Kapitalisten, also nur ein paar Aktionäre. Das ist der Fall.
Ich muss jetzt mal eine kleine Entscheidung treffen. Wollen wir weiter mit TTIP machen oder wollen wir dieses Thema Deregulierung vertiefen?
Aber es geht in die Richtung.
Aber ich will mal, das, was wir jetzt brauchen für TTIP, da ist jetzt auch Thema. Kommt da davor. Was ist denn die Sache, bevor man mal voraussetzt, wenn der Staat irgendeine Dienstleistung betreibt, dann ist sie für die Bürger da. Das muss man erst einmal prüfen, was wirklich für die Bürger da ist. Schauen wir doch erst mal, was ist denn, wenn ein Kapitalist eine Dienstleistung macht, ist denn die für die Bürger da? Also wenn das Bad ungefähr zu gleichen Bedingungen wie vorher vom Staat betrieben wird durch Fresenius oder irgendeinen so einen Gesundheitskonzern, was ist denn eigentlich anders? Ist das Wasser besser oder schlechter geworden? Was?
Teurer.
Vielleicht ist es teurer geworden, aber die Städte mussten ja auch schon die ganze Zeit die Preise erhöhen, weil das Ding wollen sie ja nicht einfach subventionieren in dem Sinn, der Bevölkerung Gutes tun. Aber jetzt machen wir mal die Privaten. Wenn die Dienstleistungen machen, dann wissen wir doch, wenn man es genau überlegt, das machen die nicht, weil sie jemandem Dienste leisten wollen, sondern weil sie mit den Diensten Geschäfte machen. Überschüsse, Kapital reinstecken und es verwertet sich und wird mehr. Was ist, wenn der Staat also seine Institutionen, oder Institutionen, nicht alle, etliche Institutionen, was er als Anstalten, wie früher die Post und das Telefon und so weiter, was ist, wenn er das privaten Investoren verkauft? Dann macht er aus den Diensten, die er früher als Behörde gemacht hat, zum Mittel für Investoren. Natürlich will der Staat, wenn er das Telefon und die Post privatisiert, nicht plötzlich in der Lage sein, dass man in bestimmten Regionen, wo auch Wachstum stattfindet, aber nicht so viel wie anderswo, nicht mehr telefonieren kann und keine Post mehr ankommt. Was macht er deswegen? Damit die Wirtschaft überall die gleichen Bedingungen vorfindet, privatisiert er solche Infrastrukturbetriebe, macht sie damit abhängig von der Frage, lässt sich damit ein Gewinn machen und verlangt zugleich einen gewissen Mindesteinsatz, Mindestdienstleistung, die er früher als Behörde flächendeckend selber gemacht hat. Er legt ihn also auf, den Privaten, wenn er Kapital da investiert, müsste das bringen, die flächendeckende Versorgung. Ich weiß, das kostet euch was, das hat mir ja auch was gekostet, und diese Kosten müsst ihr in eure Preise einkalkulieren. Das ist genehmigt. Damit er es nicht schamlos macht, also nicht übertreibt, gibt es eine Aufsicht. Das heißt, er macht aus dem, was früher staatliche Dienstleistung war, private Dienstleistung oder privat erbrachte Dienstleistung, und er wirft sie damit dem Standpunkt, das muss ein Gewinn sein. Und was macht er damit? Er entlastet seine Kasse und im Gegenteil, seine Kasse stärkt sie sogar, weil nämlich diese Aktiengesellschaft, die jetzt die Postdienstleistungen und die andere, die Telefondienstleistungen erbringen, ihm Steuern bezahlen und Teil vom Bruttoinlandsprodukt werden, was vorher bloße Staatsausgabe war, ist jetzt echter Zuwachs zum Bruttoinlandsprodukt. Da kommen wir später noch drauf, wann der Staat möglichst viel BIP haben will. Aber jetzt erstmal, damit wir die Sache klären. Und da ist die Vokabel Stärken, Schwächen nicht gut geeignet, um das zu beurteilen. Für einen Bürger sind beide Varianten, staatliche Behörde oder private Erbringung von Infrastrukturleistungen, immer nur bedingt in dessen Interesse. Entweder er muss einen Preis bezahlen, weil die Kapitalisten natürlich Geld verdienen wollen, sonst würden sie es gar nicht nehmen. Dann kann es vielleicht teurer werden, das will ich nicht bestreiten, dass sowas passiert. Aber andererseits, wenn es der Staat macht, dann kostet es den Staat was er durch Steuern und durch Staatsverschuldung einnehmen muss und kalkuliert dann seine Dienstleistungen so, dass sie zwar die flächendeckende Erbringung von Diensten für die Wirtschaft darstellt, aber ob das jetzt unbedingt für einen Bürger in dem Sinn ist, ist bestenfalls ein Abfallprodukt. Bestenfalls. Es soll manche Leute geben, die haben jubiliert Und zwar nicht bloß Rechtsextremisten liberale Fans der freien Marktwirtschaft. Sogar Freaks mit eher linken Herz, also mehr Fleck auf dem linken Herz, wie sagt man da? Herz auf dem linken Fleck. Selbst solche sagen, ja, was seither alles möglich ist, telefonmäßig und telekommunikationsmäßig, da legst du dich flach. Das hat der Staat, diese Behördenpost, doch nie hingekriegt. Also aufpassen, dass man da nicht gut, schlecht in was reinmischt, was ganz anders ist, ist bei der Geschäft. Wenn es ein Geschäft wird, geht es nach Geschäftsprinzipien und da kann manchmal sogar rauskommen, dass dann die Geschäftemacher Sachen entdecken, wenn sie es billig und günstig genug machen, dass dann Leistungen rauskommen, die der Staat in seiner ganz anders beabsichtigten Dienstleistung gar nicht vorgesehen hat. Das war ihm wurscht. Er wollte bloß, dass in jedem Dorf die Post ankommt und die Telefonleitungen funktionieren. Mehr wollte er gar nicht. Und Kapitalisten bringen es fertig, vielleicht nicht in jedem Dorf, das sieht man ja, die Dörfer haben kein Breitband. Aber da, wo das Geschäft geht, da werden dann Sachen gemacht, die haben wir vorher gedacht, sowas gibt es doch nie. Oder höchstens in Amerika. Da muss man aufpassen, dass man jetzt sagt, für einen Bürger, diese ganz schiefe Beurteilung dessen, was passiert, wenn privatisiert wird. Manches wird vom Bürger vielleicht auch schlechter. Bei der Bahn soll sowas gegeben haben. Ja, das sind aber doch Sachen, die haben doch nicht mit Privatisieren zu tun, sie haben mit Kalkulation zu tun, der Kapitalisten, wenn es privat ist. Oder mit Haushaltsnöten des Staates, der sagt, ich kann doch mal Wirtschaft nicht zu sehr steuerlich belasten, die soll doch wachsen mit ihrem Kapital und nicht bei mir die ganzen Überschüsse abliefern. Also hat er natürlich seine Post und seine sonstigen Infrastrukturgeschichten nur bedingt ausgestattet so, dass man sagen kann als Bürger, wunderbar, ich finde die Bahn vor, wunderbar. Damals haben die Leute immer gehetzt über die Bundesbahn. Heute sagen sie noch Bundesbahn, wenn es die AG ist. Also aufpassen, dass man da nicht einen falschen Maßstab einbringt. Stärken, Schwächen des Staats, das passt schon eher, aber ist auch sehr, sehr, sehr abstrakt, weil der Staat wird nicht schwach dadurch, dass er was privatisiert, sondern ökonomisch gesehen wird sein Standort sogar potenter, weil nämlich was bisher Verschwendung war vom Standpunkt der Wirtschaft, plötzlich Zuwachs wird. Teil des Bruttoinlandsprodukts.
Es wäre ja auch ziemlich oberauffällig, dass gerade die Vorreiter des TTIP-Programms ein Programm zu ihrer eigenen Schwächung vorantreiben würden. Ne? Nach deinen Worten, also das fällt mir unmittelbar ein. Ausgerechnet, die sollen ein Programm machen, was Schwächung des Staates ist, auf der politischen Ebene.
Aber hierbei geht doch in erster Linie das Kapital und nicht die staatlichen Lenker.
Ja, aber wovon leben denn die?
Schau mal deine Logik. Die Diener des Kapitals. Dreh's mal um, er dient ihm nicht mehr. Wird er dann stark?
Es geht mir darum, dass TTIP ist meiner Ansicht nach ein Mittel, das in die Richtung läuft, die Deregulation weiter voranzutreiben.
Habe ich ja verstanden. Bloß du argumentierst mit Stärke und Schwäche vom Staat. Wenn du auf dem Standpunkt stehst, ein kapitalistischer Staat soll was machen, ob regulieren oder sonst Anleihen oder sowas, dann musst du akzeptieren, dass der Staat sagt, ich kann nur so viel machen, wie mein erfolgreiches Kapital mir überhaupt abschmeißt. Und also den Schluss draus zieht, wenn ich dem nicht diene, also nicht alles fürs Wachstum tue, dann kann ich ja nichts mehr, dann bin ich endgültig ein schwacher Staat. Oder du redest von einer ganz anderen Art Staat, der seine Potenz gar nicht in dem, was das Kapital ihm abwirft hat. Dann redest du aber nicht von dem. Das sagt ja jeder Politiker. Ohne Wachstum, das war übrigens sein Anfang, ohne Wachstum bin ich im Arsch. Da muss alles dafür getan werden, da muss alles her. Dem muss alles dienen. Ja, nicht damit ich dem diene, damit ich dann was kann.